Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Schnell mal einen Schnappschuss machen in Zeiten von Smartphones ist das kein Problem. Denn die liegen allseits griffbereit in der Tasche, wenn nicht sogar ständig in der Hand. Und die Qualität der Fotos, die ist meist gut. Stellt sich die Frage, was ist eigentlich mit den herkömmlichen Fotoapparaten? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit der Inflation in diesem Jahr sowie mit der Lage der Autobranche beschäftigen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zum Start schauen wir auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute wieder für uns beobachtet von Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Wehrle, 5 Handelstage hintereinander ging es beim deutschen Aktienindex aufwärts. Wie sieht es denn, Stand jetzt natürlich, am 6. Handelstag aus?
Heute werden Gewinne mitgenommen. Der DAX 0,4% im Minus bei 15.888 Punkten. Aber wenn wir uns die Kursentwicklung im gesamten Jahr anschauen, trotz der steigenden Corona-Zahlen, trotz der vielfältigen Beeinträchtigungen, nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern auch für viele große Konzerne, der DAX gibt im Jahresverlauf steigt deutlich. Wir sehen einen Kursplus von ungefähr 15%. Oder 16% sogar.
Die Finanzaufsicht BaFin brummt der Deutschen Bank eine Geldbuße in Millionenhöhe auf, wegen vereinfacht gesagt Gewinnmaximierung mit unlauteren Mitteln. Wie reagieren die Anleger?
Sie verkaufen Aktien der Deutschen Bank. Ein Minus von 1,2% sehen wir bei den Aktien. Der Fall, der liegt ein paar Jahre zurück. Es geht um Manipulationen bei wichtigen Referenzzinsen wie dem LIBOR und dem Euribor. Nachdem die Manipulationen aufgefallen waren, musste die Deutsche Bank, aber auch andere große Geldhäuser Milliardenstrafen zahlen. Die Deutsche Bank habe nun Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Kontrollen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde abgestimmt und auch bereits umgesetzt.
Neben dem Alltagsthema Omikron und neben Deutsche Bank sorgt heute wieder einmal Elon Musk für Gesprächsstoff in doppelter Hinsicht sogar. Zum einen hat der Tesla-Chef weitere Anteile des US-Elektroautobauers zu Geld gemacht. Zum anderen hat er Ärger mit China. Internetnutzer beschimpfen ihn und rufen dazu auf, keine Tesla-Autos mehr zu kaufen. Diese gesteuerten Kampagnen aus China kennen ja auch viele andere Unternehmen. Wie wird das auf dem Börsenparkett diskutiert?
Es gab eine Beinahe-Kollision im All. In chinesischen Online-Diensten war die Empörung daraufhin groß. Die Chinesen rufen jetzt zum Boykott von Musk-Unternehmen auf, also unter anderem so der Appell, solle man keine Tesla-Autos mehr kaufen. Dazu muss man wissen, Tesla-Fahrzeuge sind in China beliebt, zumindest bei denen, die es sich leisten können. Tesla verkauft jedes 4. seiner Fahrzeuge in China. Es ist eines der ganz wenigen ausländischen Unternehmen, die ein Werk in Shanghai haben, das sich auch gänzlich in ihrem Besitz befindet. Normalerweise geht für ausländische Unternehmen ohne einen starken chinesischen Partner ja gar nichts gut. Man muss jetzt mal abwarten, ob es wirklich zu diesem Boykott kommt. Jürgen Pieper ist heute mein Gast vom Bankhaus Metzler. Er beobachtet die Autobranche seit vielen, vielen Jahren. Herr Pieper, welche Rolle, welche Bedeutung haben E-Autos denn inzwischen? Dominieren sie den Markt in China?
Ja, dominieren ist noch ziemlich weit weg. Der Anteil ist nach meiner Einschätzung etwas höher als in Europa. Er liegt jetzt vielleicht bei den reinen E-Autos bei 6-7%. Bei den Neuwagen zusammen mit Hybriden sind wir dann wahrscheinlich deutlich über 10%. Aber das ist ja insgesamt durchaus vergleichbar den hiesigen Bedingungen.
Wenn wir uns die deutschen Autobauer ein bisschen genauer anschauen, auch Sie setzen auf den chinesischen Markt. Diese Woche kamen ja Meldungen, dass Sie in China künftig freier agieren dürfen als bisher. Wird China für Sie jetzt noch wichtiger?
Ja, es ist sowieso der wichtigste Markt. Also es werden jetzt mal ganz grob kalkuliert ein Drittel der Gewinne dort erzielt bei den großen Autoherstellern. Und das ist ja schon eine riesige Hausnummer. Das ist schon wesentlich bedeutender als der deutsche Markt oder der amerikanische Markt. Und das wird tendenziell, glaube ich, noch zunehmen, weil der chinesische Markt trotz aller Probleme auch noch sehr aufnahmefähig ist.
2021 hatten die Autobauer mit großen Problemen zu kämpfen. Die Rohstoffe sind teuer geworden. Chips fehlen an allen Ecken und Enden. Dennoch stehen die deutschen Hersteller wirklich gut da. Bei BMW und Daimler werden wir wahrscheinlich sogar einen Rekordgewinn sehen. Wie passt das alles zusammen?
Ja, es ist tatsächlich ein sehr ungewöhnliches Jahr 2021 gewesen. Wir haben sehr viel über die Probleme gesprochen, die Lieferprobleme. Covid hat ja auch noch seine Auswirkungen auf die Konjunktur gehabt. Das klingt erstmal alles sehr negativ und trotzdem sprechen wir am Ende des Tages bei Daimler und BMW vermutlich von Rekordgewinnen. Das liegt daran, es hat eigentlich einen Aufschwung stattgefunden, der ist stark abgebremst durch die Lieferprobleme, aber die Nachfrage ist enorm stark und das wirkt sich vor allen Dingen auf die Preise aus. Autopreise waren noch nie so hoch wie heute. Der Kunde bekommt praktisch keine Rabatte mehr beim Autokauf. Autos sind knapp, auch Gebrauchtwagen sind sehr knapp geworden. Und das führt zu hohen Preisen und das führt auch zu relativ guten Gewinnen, trotz aller Probleme.
Ist es immer noch so, dass die wenigen vorhandenen Chips in die Modelle eingebaut werden, die hohe Gewinnmargen versprechen?
Ja, das versuchte die Autoindustrie dahingehend zu steuern, dass sie bei solchen Lieferproblemen dann, was naheliegend ist, dann zunächst mal die Autos versorgt, mit denen man eher das Gewinnniveau halten kann oder vielleicht sogar steigern kann. Und das ging dann wirklich zugunsten der teureren Autos aus, während der normale Kunde eines, sag ich mal, eines Mittelklasse-Autos, eines Golf, noch länger warten muss auf seine Neuwagen als der Kunde einer S-Klasse.
Ganz kurz, welche Autos werden wir denn in Zukunft haben? Nur noch E-Autos? Nur noch Hybridfahrzeuge?
Also nur noch neue E-Autos, würde ich sagen, nach dem Jahr 2030, vielleicht 2033, 35. Aber mit stark steigender Tendenz sehen wir Käufe sowohl von E-Autos als auch von Hybridautos.
Welche Bedeutung wird die Branche in Zukunft haben?
Ja, die Branche hat, muss sagen, ein bisschen bizarrerweise vielleicht auf den ersten Blick durch die Pandemie sogar zugenommen. Das Auto wird wieder stärker favorisiert, ja, weil es Sicherheit bietet, weil es einen privaten Raum bietet und ist damit wieder viel stärker in der Favoritenrolle als vielleicht vor 2-3 Jahren.
Sagt Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Soweit ein Ausblick auf die Autobranche. Schauen wir, Frau Werle, auf den Handel mit Staatsanleihen und mit Gold. Angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, was tut sich hier?
Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,31% und für die Feinunze Gold muss man $1.795 bezahlen.
Und wie entwickelt sich der Euro?
Der gibt deutlich nach, kostet nur noch $1.1295. Die türkische Lira ist unter Druck, das hängt mit den anhaltenden Inflationssorgen im Land zusammen.
Einige Einzelwerte hatten wir schon erwähnt. Bereits gestern gut gefragt war der Laborausrüster Sartorius. Das hält heute an. Warum?
Ja, die Aktien 1,5% im Plus. Die Aktien gehören auch übers Jahr gesehen zu den ganz großen Gewinner. Kein Wunder, in einer Zeit, in der viel Geld und viel Energie aufgewendet wird, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Labore haben dabei eine zentrale Bedeutung.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Für die Hersteller von Fotoapparaten sind die glorreichen Zeiten vorbei, wie allein schon die Tatsache zeigt, dass es die Fotokina nicht mehr gibt, die weltweit größte Messe der Branche in Köln. Immer mehr Aussteller haben sich zurückgezogen, da war nichts mehr zu retten. Aber es gibt sie noch, die klassischen Fotoapparate. Wie wollen die Hersteller punkten gegen die Smartphone-Konkurrenz? Gibt es Rezepte, um sich auf diesem Markt zu behaupten? Diesen Fragen ist Mischa Erhardt nachgegangen.
Kodak ist seit längerem pleite. Olympus hat sich erst in diesem Jahr aus dem Kamerageschäft verabschiedet und konzentriert sich nur noch auf Medizintechnik und optische Analyseverfahren für andere Industrien. Traditionellen Herstellern von Fotoapparaten und Systemkameras machen Smartphones das Leben zunehmend schwer.
Sie sehen sowohl für Deutschland als auch eben halt weltweit, sehen Sie eben halt in den letzten 10 Jahren einen sehr starken, ich sag mal, Rückgang in den Stückzahlen der verkauften Kameras, Objektive und natürlich auch des Fotoequipments,
sagt Christian Müller-Rieker vom Fotoindustrieverband PIV. Nach Daten des Online-Portals Statista sind die Verkäufe von Kameras mit und ohne wechselbarem Objektiv seit 2010 um fast 90% eingebrochen. Dabei herrschte kurz vor der Erfindung der ersten Smartphones in der Branche noch Hochstimmung. Die digitale Fotografie trat an die Stelle der analogen mit ihren Negativfilmen, die in den Labors erst vergleichsweise aufwendig belichtet werden mussten, bis langsam ein sichtbarer Erfolg zum Vorschein kam. Kleine Kompaktkameras mit immer besser auflösenden Sensoren und integrierten Zoom-Objektiven verkauften sich damals wie geschnitten Brot. Vor allem dieser Markt ist seither weggebrochen, weil die Smartphones mittlerweile zumindest in alltäglichen Bildsituationen ausreichend Qualität für die Schnappschüsse liefern. Guido Jacobs, Chef der Konsumentensparte von Canon im deutschsprachigen Raum.
Ich will mal einen Vergleich anfügen zwischen, was wir so Slow-Foto und Fast-Foto nennen. Ne? Also Slow-Foto ist so das bewusste Fotografieren, Leute, die einen kreativen Anspruch haben, die sich viel auch mit der Bildphilosophie dann im Vorfeld auseinandersetzen. Die greifen immer noch und verstärkt immer mehr auf wirklich gute Kameras zurück. Und Fast Food, mal eben schnell satt werden, also die Everyday Photography, die passiert natürlich mit den Smartphones, weil die Technologie in den kleinen Kameras recht gut ist.
Um auf den rasant beschleunigten Zug der Alltagsschnappschüsse noch mit aufzuspringen, sind einzelne Kamerahersteller wie Leica aus Kassel mittlerweile in Kooperationen mit Smartphone-Herstellern eingetreten. So wirbt Huawei bei einigen seiner Top-Smartphones mit Leica-Kameratechnologie. Umgekehrt bringt Leica in Japan nun sein erstes Smartphone auf den Markt, natürlich mit einer großen Kamera, die die Rückseite des Smartphones dominiert. Doch das ist eine Ausnahme. Die übrige Kameraindustrie konzentriert sich entweder auf ambitionierte Hobby- und Profifotografen, die nach wie vor zu Kameras mit Wechselobjektiven greifen. Oder sie versucht im Feld der Nachbearbeitung ihre Dienste und Services anzubieten.
Sie machen diese Fotomehrwertprodukte, die fangen an eben von der bedruckten Tasse bis zum Mausbett, bis zum Kalender, bis zur Grußkarte, die Poster und dann ist natürlich das Fotobuch. Das ist natürlich der Verkaufsschlager schlechthin. Aber der Mensch, der möchte seine Bilder auch in haptischer Form, der möchte auch seine Bilder in den eigenen vier Wänden haben. Und da sehen wir eben halt ganz deutlich, dass eben halt das gedruckte Bild, das ist der Wunsch des Konsumenten.
Sagt Christian Müller-Rieker. Wie der Fall Kodak zeigt, konnten nicht alle klassischen Firmen aus der Fotobranche diese neuen Wege erfolgreich einschlagen. Aber denen, die den Wandel mitgehen können, denen winkt ein potenziell lukrativer Markt. Denn zumindest in den Industrienationen trifft man nur noch selten auf Menschen, die kein Smartphone und damit eine passable Schnappschusskamera in der Tasche haben.
Mischa Erhard über den Markt für Fotoapparate. Die deutlich steigende Inflation in diesem Jahr kommt nicht nur die Verbraucher teuer zu stehen, sondern auch den deutschen Staat. Darauf wies heute der Steuerexperte des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft Jens Beusen-Hogrewe gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters hin. Zwar sorgten die steigenden Preise für höhere Einnahmen des Staates bei der Mehrwertsteuer, aber zugleich musste eben auch der Staat selbst bei Bauprojekten beispielsweise höhere Preise zahlen, so der Experte, der zu dem Schluss kam, unter dem Strich bleibt für den Staat wohl ein Minus von etwa 5 Milliarden Euro. Die Inflation 2021, Brigitte Scholtes blickt zurück.
Mit einem Sprung bei der Inflationsrate hatten viele Experten zu Jahresbeginn gerechnet. Schließlich war da die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung in Deutschland ausgelaufen. Außerdem wurde in der Europäischen Union die Bepreisung von Kohlenstoffemissionen eingeführt. So lagen die Preise im Januar im gesamten Euroraum bei 0,9%. Nach minus 0,3% noch im Dezember 2020. Im Rückblick kann man sagen, diese Raten haben sich deutlich nach oben entwickelt. Für November liegen sie bei 4,9% im Euroraum, in Deutschland bei 5,2% nach 1,0% im Januar. Haupttreiber sind die Energiepreise und dieser Effekt verstärkte sich im Jahresverlauf deutlich. Allein die Gaspreise liegen derzeit 8-mal so hoch wie zu Jahresanfang, auch aus geopolitischen Gründen. Das macht es so schwer, für die EZB einzugreifen. Doch immerhin zeigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der letzten Pressekonferenz Mitte Dezember Verständnis für die Auswirkungen auf die Verbraucher im Euroraum.
Inflation is very hard on consumers.
Es ist sehr hart für diejenigen, die konsumieren und das manchmal zu Preisen, die weit höher liegen als 3 Monate zuvor. Denn die höheren Rohstoff- und Energiepreise zeigen sich erst etwas später in den Verbraucherpreisen. Wir müssen reagieren und das tun wir schrittweise und unterstützen so den Weg in Richtung Inflationsziel.
Supporting, though, the journey that we make towards target.
Dieses Ziel sieht die EZB bei 2%. Stark steigende Preise belasten Geringverdiener weit stärker als andere, denn sie haben kaum finanziellen Puffer, um die Inflation auszugleichen. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gibt aber auch zu bedenken.
Wir wollen, dass fossile Energieträger teurer werden. Wir wollen, dass durch den CO2-Preis eine Reallokation stattfindet. Das ist wichtig für den Klimaschutz. Wir brauchen diese höheren Energiepreise für fossile Energieträger, einfach weil nur so wirtschaftlich die richtigen Rahmenbedingungen, richtigen Anreize geschehen. Ich glaube, das muss man auch offen und ehrlich dazu sagen. Man muss eben bei dem Thema Inflation sehr genau anschauen, wo kommt es her, worüber hat man Kontrolle, worüber nicht, was ist sogar gewollt und was ist nicht gewollt.
Die Energiepreise sind das eine, strukturelle Faktoren das andere, meint Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Helaba, und verweist für Deutschland etwa auf den Fachkräftemangel, der womöglich zu steigenden Löhnen führen könnte.
Deswegen wird das Thema Inflation für Deutschland noch gravierender sein, als das für die Eurozone ist. Und deswegen ist es auch für die EZB so schwer, damit umzugehen. Einerseits, weil die Inflationsrate in der Eurozone ein bisschen niedriger ist und weil in manchen Ländern der Eurozone auch die Inflationstoleranz höher ist.
Und nicht zuletzt haben Material- und Lieferengpässe in diesem Jahr die Wirtschaft belastet. Auch hier drohe eine Verfestigung der Preisentwicklung, sagt Clemens Fuest, Präsident des Münchner IFO-Instituts.
Wir haben sehr starke Signale von den Unternehmen, dass erhebliche Preiserhöhungen bevorstehen. Insofern muss die EZB ihre Politik ändern.
Die Notenbank lässt zumindest ihr Notfallkaufprogramm auslaufen. Aber EZB-Präsidentin Christine Lagarde machte Mitte Dezember nochmals klar, dass eine Zinserhöhung 2022 unter den gegenwärtigen Bedingungen sehr unwahrscheinlich sei.
Under the present circumstances, it is very unlikely that we will raise interest rates in the year 2022.
Und das gelte, obwohl die Notenbank eine Preissteigerung von 3,2% erwartet, also fast doppelt so viel wie zuvor. Diese Rate ist zudem weit entfernt von den selbstgesteckten 2%.
Brigitte Scholtes über das Inflationsgeschehen im Jahr 2021. In den USA und Großbritannien wütet die Omikron-Welle bereits so stark, dass an allen Ecken und Enden Personal ausfällt, ob bei den Fluggesellschaften, im Bahnverkehr oder auch bei der Feuerwehr. Auch Museen und Restaurants mussten bereits schließen, weil sich zu viele der Mitarbeiter krank gemeldet haben oder in Quarantäne gehen mussten. In Deutschland steht uns die Omikron-Welle laut den Experten noch bevor. Wie gut ist unsere kritische Infrastruktur darauf vorbereitet? Also Organisationen und Einrichtungen, die dafür sorgen, dass das staatliche Gemeinwesen funktioniert. Mehr dazu von Isabel Reifenrath.
Kerzen, eine Taschenlampe, ausreichend Babynahrung und genügend Lebensmittel für 10 Tage. Diesen Vorrat sollte man immer zu Hause haben. So empfiehlt es das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BKK. Während der Omikron-Welle, heißt es, könne es zu Einschränkungen kommen, aber nicht zu Zusammenbrüchen der kritischen Infrastruktur. Supermärkte, die Polizei, Feuerwehr, Medien, Krankenhäuser, Behörden und Verkehrsunternehmen sind dazu aufgerufen, ihre Pandemiepläne noch einmal zu überprüfen. Selbst der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Sepp Müller, hat keine Angst vor Ausfällen, zum Beispiel beim Strom.
Ich hoffe nicht, und wir sind eines der Industrieländer, die, meine ich, am besten vorbereitet sind für Blackouts, und alle Betreiber, insbesondere auch die kleineren Betreiber wie Stadtwerke, sind dafür weltweit bekannt, dass solche Maßnahmen wie Blackouts bei uns sehr, sehr selten bis gar nicht vorkommen.
Viele Energieversorger haben Impfkampagnen durchgeführt. Im Notfall will E.ON seine Mitarbeiter zum Beispiel vorübergehend am Standort unterbringen. Auch andere Firmen behalten sich die Möglichkeit der Einkasernierung vor. Rettungsstellen arbeiten Reservepersonal ein. Die Feuerwehr kann im Notfall auf freiwillige Helfer setzen, andere Bereiche auch auf Pensionäre. Laut dem BKK sehen die Pandemiepläne auch bereits vor, Quarantäneregeln aufzulockern, sollte die kritische Infrastruktur ansonsten nicht aufrechterhalten werden können. Der Mediziner und Grünen-Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen macht sich dennoch Sorgen.
Ich glaube, es wird nicht ausreichen, wenn alle Notfallpläne zunächst sich darauf konzentrieren, dass sich jeder Teil der kritischen Infrastruktur, das heißt zum Beispiel jedes einzelne Krankenhaus, jedes einzelne Wasserwerk versucht, mit dem eigenen Personal zu helfen, sondern wir müssen sicherlich uns auch darauf vorbereiten, dass sich gegenseitig benachbarte Strukturen helfen. Das heißt, dass das eine Krankenhaus im Ausfall eines benachbarten Krankenhauses hier bestimmte Funktionen mit übernehmen kann, dass man entsprechend dafür sorgt, dass auch die einzelnen Pandemie- und Notfallpläne aufeinander abgestimmt sind.
Das BBK sieht sich dafür nicht in der Verantwortung. Die Bundesbehörde leiste erst Amtshilfe, wenn ein Land sie darum bittet. Die regierende Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey, geht davon aus, dass die kritische Infrastruktur Berlins einen Personalausfall von 30% verkraften kann.
Das muss vorbereitet werden. Und natürlich können wir immer nur wieder sagen, die Impfaktion ist von entscheidender Bedeutung.
In Berlin kommt der Krisenstab des Landes heute zusammen. Die Vorbereitungen laufen also an. Sepp Müller von der CDU versteht nicht, warum Deutschland nicht längst seine Einreiseregeln verschärft hat, wie zum Beispiel Österreich, um die Verbreitung ansteigende Omikron-Variante zu verlangsamen.
Es macht einen Unterschied, ob wir Mitte Januar Omikron vorherrschend haben oder ob wir Mitte Februar Omikron vorherrschend haben. Das sind 30 Tage und 30 Tage mal 1 Million Impfungen macht 30 Millionen Impfungen im besten Falle den Unterschied, wo wir dann die Welle auch brechen könnten.
Das Bundesinnenministerium sieht die kritische Infrastruktur bestens vorbereitet. Demnach verfügen die Unternehmen und Betreiber mittlerweile über Erfahrungen aus 4 Pandemiewellen, heißt es in einer Mail an das ARD-Hauptstadtstudio. Janosch Dahmen von den Grünen mahnt, der Bundestag und die Landesparlamente müssten sofort zusammentreten können, sollte sich die Lage verschärfen.
Isabel Reifenrath über das Virus und die Folgen für unsere Infrastruktur. Die Bundesnetzagentur hat sich heute zu den Dienstleistungen der Post geäußert, und zwar mit Blick auf die Beschwerden der Kunden. Anne Burkhardt mit einer kurzen Zusammenfassung.
Mehr als 3.500 Schlichtungsanträge verzeichnete die Bundesnetzagentur in Bonn dieses Jahr, nahezu doppelt so viele wie 2020. Der Grund: In der Corona-Pandemie haben viele Kunden ihre Waren online bestellt und da ging wohl so einiges schief. Pakete gingen verloren, wurden gestohlen oder der Inhalt war zerstört. Insgesamt gab es mehr als 14.000 Beschwerden zu Postdienstleistungen, 4.500 weniger als im Jahr davor. Rund die Hälfte der Beschwerden betrafen Pakete, die meisten bei der Deutschen Post DHL. Dort zeigten sich in diesem Jahr 12% mehr Kunden unzufrieden als bisher, so die Bundesnetzagentur. Zusätzlich auch, weil viele Briefe nicht angekommen sind.
Anne Burkhardt über die Beschwerden über die Post. Und um gleich 13.57 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Eines der dominierenden Themen in diesem Wirtschaftsjahr waren die stark gestiegenen Preise im Baugewerbe.
Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt dazu: In der Branche hatte offenbar niemand damit gerechnet, dass die Preise für Holz, Metalle und Dämmstoffe in so kurzer Zeit so stark ansteigen würden. Nun müssen viele Betriebe nachträglich mit ihren Auftraggebern verhandeln, um nicht unwirtschaftlich zu arbeiten. Das ist verständlich. Ebenso verständlich ist es jedoch, wenn sich besonders im kommunalen Bereich wenige Auftraggeber darauf einlassen und auf bestehende Verträge pochen. Immerhin geht es dabei um öffentliche Gelder. Wenn Betriebe bei ihren Angeboten auf Preisgleitklauseln verzichten, um einen Auftrag zu bekommen, ist das ihr eigenes Risiko, auch wenn sie keinen Einfluss auf Preise und Verfügbarkeit der Materialien haben. Daraus werden die Betriebe lernen. Gut möglich, dass das zu noch höheren Rechnungen führen wird. Das Handelsblatt findet, dass die Wall Street eine neue Arbeitskultur braucht. Viele Bankchefs halten immer noch zu sehr an alten Prinzipien und Denkmustern fest, statt sich auf die neuen Realitäten einzustellen. Dabei braucht die Wall Street gerade jetzt neue Banker, neue Arbeitsweisen, neue Talente, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Wer das ignoriert, wird in den kommenden Jahren teuer dafür bezahlen. Und manchem dämmert, dass die Rekordjahre auch einmal vorbei sein könnten. Die FAZ geht darauf ein, dass Fluggesellschaften trotz Corona knappe Startzeitfenster zu einem wachsenden Anteil nutzen müssen, um sie nicht zu verlieren. Doch die Wellen der Pandemie fügen sich nicht den Stufen der Regulierung. Die Omikron-Variante hat Buchungen einbrechen lassen. Fast zeitgleich kam die Vorgabe der EU-Kommission an Fluglinien, bald für die Slotsicherung häufiger starten zu müssen. Damit erscheint es für Airlines schon strategisch sinnvoll, leer zu fliegen und Emissionen zu verbreiten. Für das Klima ist das Irrsinn. Die Stuttgarter Nachrichten kommentieren die Haltung der neuen Regierung zur Gaspipeline Nord Stream 2. In der GroKo war man sich zumindest einig, an dem Projekt Nord Stream 2 festzuhalten, in der Ampel nicht. Die SPD ist noch ein bisschen dafür, die Grünen eigentlich dagegen. Man wird sich einigen müssen, denn die Hoffnung, dass Wladimir Putin diesen werteorientierten Streit mit Entspannungspolitik entschärft, kann man getrost vergessen. Das Verbot der Menschenrechtsorganisation Memorial zeigt erneut, dass Russlands Weg wegführt von einer Kooperation mit dem Westen. Die Position von Kanzler Olaf Scholz, Nord Stream 2 sei ein rein privatwirtschaftliches Vorhaben, wird ihm nicht helfen. Das war nie so und wird nie so sein.
Und mit dieser Ansicht über die abnehmende Kooperation Russlands in der Zusammenarbeit mit dem Westen endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Sabine Schmidt begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über die Berufsfeuerwehr und wie sie sich auf eine Omikronwelle vorbereitet. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.